Sie hören Radio von unten. Eine etwas andere Geschichte des Rundfunks. Unser Thema heute, Radio wird aktiv. In der kommenden Stunde berichten wir von den Anfängen des Rundfunks in Deutschland. Wir lernen die revolutionären Militärfunker des Ersten Weltkriegs kennen, die die Fernmeldehäute Post in Frage stellten. Und wir erinnern an die Arbeit der Radiovereine der 20er Jahre, die sich vergeblich für ein anderes Radio einsetzten. Am Mikrofon begleiten Sie Martin Bott und Claudia Pressler. Viel Vergnügen. Aus alle Herren Länder Radiosendungen zu empfangen, das finden wir heute selbstverständlich. Für unsere Großeltern war es anders. In ihrer Jugend galt das Radio als ein technisches Wunder. Wie wurde es entdeckt? Wollte man im letzten Jahrhundert eine Nachricht auf dem schnellstmöglichen Wege übermitteln, so telegrafierte man. Das heißt, man bediente sich eines Telegrafen. Das war ein Gerät, mit dem man elektrische Impulse an eine Empfangsstation weitergeben konnte, per Drahtleitung, also durch ein Kabel. Und deshalb sprach man auch vom Kabeln. Beim Empfänger wiederum wurden die so transportierten Impulse in Töne umgewandelt, in kurze und in lange. Diese kurzen und langen Töne hatte der Amerikaner Samuel Morse jeweils unterschiedlich kombiniert und den Buchstaben unseres Alphabets zugeordnet. Die Morsezeichen waren entstanden und deren Weitergabe nannte man Telegrafie, Fernschreiben. Bald entdeckte der Italiener Marconi, dass man Morsezeichen auch drahtlos, das heißt ohne Kabelverbindung übermitteln konnte, und zwar mit Hilfe elektromagnetischer Wellen. Deren Wirkweise hatte 1887 als erster Heinrich Hertz beschrieben. Damit war die drahtlose Telegrafie, der Funk, geboren. Und nicht zu Unrecht schwärmte das kaiserliche Deutsche Reichspostamt 1901.
Telegrafie wird in einer kurzen Spanne Zeit zu einem wichtigen Träger des elektrischen Nachrichtenwesens erstarken. Sie wird Täler, Flüsse, Meere überschreiten, Bergspitzen miteinander verbinden und dem elektrischen Worte überall da eine sichere Brücke bilden, wo dies jetzt der metallene Draht nicht vermag.
Interesse an der Neuheit zeigte vor allem das kaiserliche Militär. Die kaiserlichen Truppen hatten auf Befehl Wilhelms II. Schon die ersten funktelegrafischen Versuche unterstützt. So half das preußische Luftschifferbataillon 1897, die für die Experimente nötigen Antennen zu errichten. Wenige Jahre später hatte die Armee eigene Funkentelegraphentruppen. Sie errichtete Funkstationen in den deutschen Kolonien. Und mit Beginn des Ersten Weltkrieges übernahm sie auch die zivilen Sende- und Empfangsanlagen. Der Krieg mit seinen furchtbaren Stellungskämpfen dauerte 4 Jahre lang. Vier Jahre, in denen die Telegrafentruppe immer wichtiger wurde und bald auf das Achtfache ihrer ursprünglichen Mannschaftsstärke gewachsen war. Als eigenständige Waffengattung hieß sie nun Nachrichtentruppe. Noch bevor der Erste Weltkrieg vorüber war, hatte die Armee Tausende von Funkern ausgebildet. Junge Männer, die ihre Kenntnisse der Morsetelegrafie auch nach Kriegsende weiterverwenden wollten. Für das Radio sollten sie eine nicht unwichtige Rolle spielen, die alten Kameraden. Im November 1918, kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, geschah etwas für diese Zeit Ungeheuerliches. Die Kieler Matrosen verweigerten den Befehl. Sie lehnten es ab, mit ihren Schiffen noch einmal auszulaufen. Vorbei war der Krieg noch nicht, doch verloren war er längst. So begann mit dem Kieler Matrosenaufstand die deutsche Novemberrevolution. Überall im Deutschen Reich bildeten sich Arbeiter, Soldaten und Matrosenräte, die den alten kaisertreuen Kräften die Macht entrissen. Der Kaiser dankte ab und die Weimarer Republik entstand. Der revolutionären Bewegung schlossen sich auch die Funker an. Soldaten der Nachrichtentruppe übernahmen am 9. November 1918 zahlreiche Funkstationen in eigene Regie. Sie unterstellten sich der sogenannten Zentralfunkleitung und diese den Revolutionsorganen, dem Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin, als eine Art vorläufigem Parlament. Ziel der Zentralfunkleitung war es, ein von der Postverwaltung unabhängiges Nachrichtennetz aufzubauen. Einmal, um politischen Einfluss zu behalten. Und außerdem, um den revolutionären Militärfunkern einen Arbeitsplatz auch nach Kriegsende zu sichern. Am selben 9. November besetzten die Soldaten auch die wichtigste Nachrichtenzentrale des Reiches, das Wolffsche Telegrafenbüro in Berlin. Diese halbstaatliche Nachrichtenagentur versorgte die deutsche Presse telegrafisch mit aktuellen Meldungen. Nun von Arbeiter- und Soldatenräten kontrolliert, verbreitete sie das folgende Telegramm.
Berlin, 9. November. Das Wolff-Büro, das nunmehr unter der Aufsicht des Berliner Arbeiter- und Soldatenrates steht, veröffentlicht folgenden Aufruf. An alle. Hier hat die Revolution einen glänzenden, fast ganz unblutigen Sieg errungen. Der am Morgen ausgebrochene Generalstreik führte zu einer völligen Stilllegung sämtlicher Betriebe. Um die 10. Vormittagsstunde ging das Naumburger Jägerregiment zum Volke über und schickte eine Delegation an den Arbeiter- und Soldatenrat. Weitere Truppenteile schlossen sich in rascher Folge an. In der Stadt herrscht vollkommene Ruhe und Ordnung. Es herrscht ungeheurer Jubel und große Begeisterung.
Das war verständlich, denn am selben Tag hatte Philipp Scheidemann von der SPD die erste deutsche Republik ausgerufen. Er tat dies an einem Fenster des Berliner Reichstages, vor dem sich eine riesige Menschenmenge versammelt hatte.
Arbeit und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit wird es Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Vor dem Charlottenburger Schloss in Berlin war am selben 9. November die Republik ein zweites Mal ausgerufen worden. Diesmal von Karl Liebknecht, der unabhängigen sozialdemokratischen Partei USPD angehörte, einer sozialistischen Partei, die sich von der SPD abgespalten hatte. Liebknecht verstand unter seiner Republik einen Staat, in dem die Arbeiter- und Soldatenräte die Macht ausüben sollten, nicht Bürgertum, nicht Industrie und nicht Armee. Die revolutionären Militärfunker unterstützten seine Pläne. Und zwar, indem sie die telegrafischen Nachrichtenverbindungen besetzt hielten. Immer wieder wandten sich auf diesem Wege die Arbeiter- und Soldatenräte an die Öffentlichkeit. Und damit waren sie die Ersten, die den Funk in Deutschland gezielt als publizistisches Mittel einsetzten. Doch ohne Erfolg. Die neue Regierung unter Führung der SPD verbündete sich mit den alten, kaisertreuen Kräften. Mit Beamtenschaft und Armee wollte sie die Republik aufbauen, nicht mit aufständischen Arbeitern und Soldaten. Sie ließ die Reichswehr marschieren und nahm sogar die Hilfe rechtsextremer Freiwilligenverbände in Anspruch, die die revolutionäre Bewegung blutig niederschlugen. Die Chance für einen wirklich demokratischen Neuanfang war verspielt. Gesiegt hatte das alte preußische Obrigkeitsdenken. Von den revolutionären Funkern wollte das Wolffsche Telegrafenbüro dann auch noch 30.000 Reichsmark. Für die Telegramme, mit denen sie sich im Auftrag der Arbeiter- und Soldatenräte wiederholt an alle gewandt hatten. Und verärgert waren auch die Beamten der Post. Schließlich waren sie es, die seit der Reichsgründung 1871 die Fernmeldehoheit innehatten. Sie, denen das alleinige Recht zustand, Telegrafenanlagen zu errichten und zu betreiben. Eifersüchtig versuchten die Beamten deshalb in den folgenden Wochen, die revolutionäre Zentralfunkleitung auszuschalten und den gesamten Funkverkehr wieder selbst zu übernehmen. Dies gelang ihnen schließlich im April 1919. Die SPD-Regierung, die sich mit den konservativen Beamten nicht verderben wollte, überführte die Zentralfunkleitung nach vielen, vielen Konferenzen in die sogenannte Reichsfunkbetriebsverwaltung. Und diese wurde wiederum der Post eingegliedert. Der Traum, man könne den Funk in Deutschland außerstaatlich, vielleicht sogar genossenschaftlich organisieren, war ausgeträumt. Denn am 9. April 1919 verfügte die Regierung:
Die Reichsregierung ist damit einverstanden, dass das Reichspostministerium die Zentralbehörde für das gesamte Funkwesen ist.
Damit war es der Post gelungen, alle revolutionären Spuren aus dem deutschen Funkwesen zu beseitigen. Und zugleich hatte sie unmissverständlich klargestellt, dass der Funk ihre Angelegenheit sei, also Sache des Staates. Weshalb dieser Eifer? Dazu der Medienwissenschaftler Professor Winfried Lerck aus Münster.
Die Post hatte ein Selbstverständnis als öffentliche Dienstleistungsbehörde. Und in diesem Selbstverständnis sah sie sich mit Sicherheit bedrängt in den Fällen, in denen irgendjemand anders ihnen etwas von ihrem Regal, ihrem Monopol öffentliche Dienstleistungen anzubieten, abknapsen wollte. Beim Funk konnte sich die Post als Trägerin dieses Monopols nie entschließen, dieses Recht auf die Errichtung und den Betrieb von Funksendeanlagen, wie der Begriff lautete, dann auch im Fernmeldeanlagengesetz, auf andere zu delegieren. In Europa haben sich die Staaten durchgehend dieses Recht vorbehalten. Die haben immer entweder die Sendeanlagen selbst gebaut oder sie haben den Bau in Auftrag gegeben und sie dann kontrolliert. Naja, in Amerika hat sich das alles etwas anders entwickelt, aber sonst in allen Ländern, in denen in den 20er, 30er Jahren das Medium Rundfunk entstanden ist, waren die Postbehörden, die Post- und Telegrafenbehörden als Ministerien oder als Ämter die Träger der Funkhoheit. Das heißt, sie behielten die Lizenz, die Genehmigung zunächst einmal zurück und beauftragten allenfalls Private mit dem Bau und den Betrieb übernahmen sie dann vielfach selbst, so wie es ja dann auch beim Deutschen Rundfunk war.
An diesem Staatsmonopol rüttelte auch die deutsche Funkindustrie nicht. Ihr kam es besonders auf ein gutes Verhältnis zur Post an, lebte sie bis Anfang der 20er Jahre doch fast ausschließlich von staatlichen Aufträgen. Drei Firmen profitierten dabei besonders am Bau von Sendern und Empfangsgeräten. AEG und Siemens, gemeinsam unter dem Namen Telefunken, Lorenz und Huth. Eng waren die Beziehungen zwischen Industrie und dem Staatsunternehmen Post auch aus einem anderen Grund. Deshalb nämlich, weil die Post 1919 Hans Bredow engagiert hatte, den kaufmännischen Direktor von Telefunken.
In dieser einflussreichen Position war er bereits, als im Weltkrieg das Militär Versuche mit Funk veranstaltete, also mit der Verbreitung von Signalen auf elektromagnetischem Wege an alle gewissermaßen. Als solcher war er gefragt von den Postbehörden, die sich eben bedrängt sahen von den revolutionären Funkern und auch von anderen Anspruchstellern, die nun mit der neuen Übermittlungstechnik etwas anfangen wollten. Aber die Post war auf keinen Fall gewillt, sich diese Übermittlungstechnik aus ihrem Angebotskatalog von öffentlichen Dienstleistungen gewissermaßen herausbrechen zu lassen. Und da hat sie gesagt, wie sie das auch und wie das auch andere Behörden gemacht haben, die sich Techniker oder Kaufleute aus Unternehmen geholt haben und haben die gesagt, kommen Sie und helfen Sie uns.
Der erfolgreiche Telefunkenmanager Hans Bredow wechselte also ins Postministerium. Dort wurde er bald Staatssekretär, zuständig für den Ausbau des deutschen Funkwesens. Tatkräftig setzte er sich dafür ein, das neue, faszinierende Medium weiterzuentwickeln, auch wenn er noch keine genaue Vorstellung davon hatte, wem der Funk einmal dienen könne. Sein Engagement hatte zur Folge, dass man Bredow später einmal den Vater des deutschen Rundfunks nennen sollte. War er das, Winfried Lerck?
Sicher mögen einzelne Personen zündende Ideen haben. Und sicher war Bredow einer, der Fantasie hatte auf dem Gebiet, auf dem er tätig war. Und der auch eine Menge bewegt hat. Aber von einem Zeitpunkt an, sagen wir mal so um 1920 herum, wo es darum ging, diese Übermittlungstechnik, drahtlose Telegrafie, genannt Funk, zu entwickeln und da gewissermaßen Angebote für zu entwickeln, Verwendungen für zu finden, wie sie die Post gebrauchen konnte, zur Verbesserung ihrer Übermittlungssysteme, ihrer Kommunikationsnetze, wie wir heute sagen würden. Da war er sicher ein fantasievoller und hilfreicher und mit vielen Beziehungen und auch mit allerlei Tricks, wie sich das gehört, arbeitender Mensch. Aber dann kamen gleich eine ganze Menge anderer Leute hinzu. Ich habe immer gesagt, Bredow ist der Vater des Rundfunks, wie er immer auch in der Legende genannt wird. Aber es gab eine oder sicher auch mehrere Mütter.
Zu den deutschen Rundfunkpionieren zählte auch der Diplomat Ernst Ludwig Voss. Er hatte für das Außenministerium den sogenannten Eildienst aufgebaut, der die deutschen Handelskammern mit Wirtschaftsnachrichten versorgte. So half er, die im Ersten Weltkrieg zerstörten Handelsbeziehungen wieder aufzubauen. Wir würden den Eildienst heute ein Pilotprojekt nennen. Denn mit seiner Hilfe wollte die Post demonstrieren, wie nützlich der Funk sein könne. Dieses Schnellnachrichtenmittel, so Staatssekretär Bredow, eigne sich nämlich besonders, um gleichlautende Nachrichten an viele Empfänger zu übermitteln. Zwei weitere Versuchsdienste stellte die Post ein, als die beteiligten Nachrichtenagenturen für ihre Dienste keine Gebühren zahlen wollten. So blieb nur der Eildienst übrig, der von Anfang an freiwillig gezahlt hatte. Das war clever. Denn so durfte er neben der Telegrafie bald die neu entwickelte drahtlose Telefonie nutzen, den Rundspruch oder Rundfunk im heutigen Sinne. Erste entsprechende Versuche hatte es bereits Jahre zuvor in den USA gegeben. Und so fand die Premiere am Weihnachtsabend 1906 im New Yorker Hafen statt. Dort versorgte man die Schiffe per Funk mit klassischer Musik und Bibelzitaten. In Deutschland sendete die Hauptfunkstelle Königs Wusterhausen 11 Jahre später probeweise Musik und ließ aus Büchern vorlesen. Und schließlich nahm im November 1920 im amerikanischen Pittsburgh die erste Radiostation der Welt den regelmäßigen Programmdienst auf. Im Reichspostministerium wunderte man sich.
In der Presse mehren sich neuerdings die Nachrichten über eine ganz ungewöhnliche Ausbreitung einer Abart der drahtlosen Telefonie in Nordamerika. In der Form, dass von einer oder mehreren Sendestellen funktelefonisch allgemein interessierende Vorträge, Gesang- und Musikübertragungen verbreitet und von jedermann, der in der Lage ist, sich die Ausgabe für einen einfachen Empfangsapparat zu leisten, in seinem eigenen Heim mitgehört werden. Die Inhaber der Empfangsapparate hören die Vorträge mit, ohne hinsichtlich des Bezugs der Mitteilungen in irgendwelchem Vertragsverhältnis zu der Sendestelle zu stehen. Die Leistungen der Sendestationen machen sich für deren Inhaber dadurch bezahlt, dass recht viele Personen Empfangsapparate bei denselben Funkfirmen bestellen. Die Entwicklung dieser neuen Einrichtung, der in Amerika mangels gesetzlicher Vorschriften keinerlei Hemmungen im Wege stehen und die denn auch schon zu chaotischen Zuständen geführt hat, greift jetzt auf Europa über und man wird mit ihr auch in Deutschland zu rechnen haben.
Noch aber war es nicht soweit. Staatssekretär Bredow hatte zunächst einmal die Presse aufgefordert, ein gemeinsames Rundfunkunternehmen zu gründen. Das hätte dann vor allem die Zeitungen mit aktuellen Meldungen und die Post mit Gebühren versorgen können. Doch dazu kam es nicht, denn die Verlagshäuser konnten sich nicht einigen. So war bald nur noch der Eildienst im Rennen, der inzwischen bereits den sogenannten Wirtschaftsrundspruch verbreitete. Eildienstchef Ernst Ludwig Voss gründete nun als Tochterfirma die Deutsche Stunde. Die Hälfte der Anteile hielt die Post. Keine Überraschung also, dass sie der Deutschen Stunde im Mai 1922 gerne eine Sendelizenz erteilt hätte, das heißt die Erlaubnis, auf drahtlosem Wege Konzerte, Vorträge und andere Darbietungen von allgemeinem Interesse zu veranstalten. Zur Belehrung und Unterhaltung, wie es hieß. Doch plötzlich legte sich das SPD-geführte Reichsinnenministerium quer. Dort hatte man nämlich inzwischen bemerkt, dass per Rundfunk natürlich auch politische und nicht nur unterhaltende Nachrichten verbreitet werden könnten. Das bedeutete aber, so das Innenministerium, dass der Rundfunk auch für republikfeindliche Propaganda missbraucht werden könne. Also müsse hier der Staat eingreifen und für unparteiische Berichterstattung garantieren. Die Beamten schlugen vor, am besten die ihnen nahestehende Gesellschaft Buch und Presse einzuschalten. Diese nannte sich später Drahtloser Dienst, kurz DRADAG. Wollte sie den Rundfunk, so musste die Post zustimmen. Die von ihr bevorzugte Deutsche Stunde, so wurde vereinbart, solle nur die Musik und das literarische Programm liefern, Nachrichten und politische Beiträge dagegen ausschließlich die DRADAG. Das Grundlegende war geklärt und am Abend des 29. Oktober 1923 eröffneten Deutsche Stunde und DRADAG ihr Programm. Ausgestrahlt wurde es im Dachgeschoss des Berliner Voxhauses, dem Sitz der gleichnamigen Schallplattenfirma. Und damit hatte die erste in Deutschland ausgestrahlte Rundfunksendung begonnen. Das folgende Programm dürfte dann etwa so angekündigt worden sein.
Wir bringen zu Gehör. Erstens, Cello-Solo mit Klavierbegleitung, Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Klavier Herr Fritz Goldschmidt. Zweitens, Gesangssolo mit Klavierbegleitung, Arie aus dem Paulus. Vorgetragen von Herrn Kammersänger Alfred Wilde. Am Klavier Herr Kapellmeister Otto Urak. Drittens, Violinsolo mit Klavierbegleitung, langsamer Satz aus dem Violinkonzert von Peter Tschaikowski. Gespielt von Herrn Konzertmeister Rudolf Dehmen. Am Klavier Herr Kapellmeister Otto Urak.
Unbestritten, Otto Urak war der Star des Abends. Auch Beitrag Nummer 7 sah ihn wieder am Klavier. Klarinettensolo mit Klavierbegleitung Larghetto von Mozart. Wir müssen leider mit der Orchesterfassung Vorlieb nehmen. Und daran, dass es 1923 im Empfänger noch rauschte, knisterte und knackte, sei nur am Rande erinnert. Ausgesprochen feierlich waren Deutsche Stunde und Dradak in Berlin also auf Sendung gegangen. Und wie es sich gehört, hatte man dieses Eröffnungskonzert dann auch noch mit dem Deutschlandlied abgeschlossen. Urteile der Mithörer, wie es hieß, waren ausdrücklich erbeten. Und mithören konnte man bald auch im übrigen Deutschland. Dazu berichtet Professor Herbert Kundler, lange Jahre Programmdirektor beim RIAS Berlin.
Es bildeten sich zunächst in allen Regionen von Königsberg bis Köln und Münster und München natürlich private Rundfunkanstalten, Aktiengesellschaften, damals genügte ein Kapital von 50.000 Reichsmark. Diese Gesellschaften wurden dann schon bald in die Reichsrundfunkgesellschaft eingebracht und an dieser erwarb die Reichspost 51%. Nicht sehr viel später mussten die einzelnen Bundesländer, also damals waren es nicht Bundesländer, eben Länder, ihre Anteile ebenfalls konsolidieren, indem sie die Mehrheiten mit der Reichsrundfunkanstalt im Verhältnis 51:49 teilten. Die Privaten waren damit praktisch draußen.
Und die Entwicklung des deutschen Rundfunksystems erst einmal abgeschlossen. Dabei, so hatte Georg Reininger schon 1926 festgestellt, war der kulturelle Wert des Rundfunks eher Nebensache. Es ging ums Geld. Die Unternehmen der Funkindustrie versprachen sich neue Absatzmärkte für ihre Produkte. Und die Post wollte mit der neuen Dienstleistung vor allem Gebühren kassieren. Also musste ein Programm her. Ein Programm, das die potenziellen Hörerinnen und Hörer dazu bewegen konnte, sich zunächst einmal überhaupt einen Empfangsapparat zuzulegen und für dessen Betrieb Gebühren zu entrichten. Worin bestand dieses Programm? Für welche Art von Sendungen nutzte man das Radio Anfang der 20er Jahre? Winfried Lerck?
Wir wissen, dass das Medium zunächst einmal als reines Übertragungsmedium verstanden war. Es gab wohl einige Leute, die genügend Vorstellungskraft hatten, um sich zu sagen, was man denn alles übertragen kann. Sehen Sie, es gab das Wort Programm noch gar nicht. Es wurde gesagt, die Nachrichten. Das heißt also, damit war nicht die Nachrichten in unserem Verständnis heute gemeint, sondern damit war der gesamte Stoff dessen, was man gesendet hat, gemeint. Und nun haben sich dann Leute überlegt, ja, was machen wir denn damit? Was übertragen wir denn? Wort und Musik, ja. Wort, da wurde Zeitungen vorgelesen. Da wurden bei den fiktiven Dingen wurden Theaterstücke aufgeführt, zunächst einmal so von der Bühne runter. Und dann dachte man langsam dran, das mediengerecht, wie wir heute sagen würden, umzuarbeiten. Und so entstand dann das Hörspiel als eine eigene Darbietungsform. So entstanden Rundfunknachrichten als eigene Darbietungsform beim Verlesen der Nachrichten aus der Tagespresse, wobei sie übrigens die Verleger heftig beklagt hatten zuweilen, dass irgendein Mitarbeiter einer Rundfunkgesellschaft morgens auf dem Weg ins Funkhaus oder zum Sender, wie man damals sagte, sich die örtlichen Zeitungen kauften und noch eine Reichsausgabe einer Berliner Zeitung und dann damit ins Studio stapfte. Studio hieß damals Besprechungsraum und dann selbst oder durch einen Sprecher vom örtlichen Theater das ablesen ließ. Das beunruhigte dann oder machte auch manchen Verleger zornig. Aber langsam entwickelte sich dann die Vorstellung, dass das pure Verlesen nicht so die passende Form sei. Und so geschah das auf vielen Gebieten. Man entwickelte mediengerechte, damals freute man sich über das Adjektiv funkische Formen, um so etwas zu entwickeln wie das, was wir heute eine Sendung und ein Bündel von Sendungen, ein Programm nennen.
Und jetzt endlich hatte die schöne Adrienne auch was von ihrer Hochantenne. Bald spielte man im Radio die Schlager rauf und runter. Man könnte sagen, es galt Musikfreiheit. Meinungs- und Pressefreiheit galt vor dem Mikrofon dagegen nicht. Im Rundfunk regierte der Rotstift. Und mit dem wurde alles, was zu politisch war, kurzerhand gestrichen. Man wollte den unpolitischen Rundfunk, der keinem wehtat und es allen recht machte. So erklärte Hans Bredow 1928,
der Rundfunk soll dem verwöhntesten wie dem primitivsten Geschmack in gleicher Weise etwas bieten. Er soll Weltanschauungsfragen, sozialpolitische und wirtschaftspolitische Betrachtungen zur Schonung von Empfindlichkeiten mit großer Vorsicht anfassen. Ja, er muss sie manchmal sogar farblos gestalten und parteipolitische Fragen natürlich ängstlich meiden.
Und Bredow selbst sorgte dafür, dass dies auch geschah. Er war inzwischen zum Rundfunkkommissar des Postministers ernannt worden und saß der Reichsrundfunkgesellschaft vor. Diese Position nutzte er, um in den einzelnen Funkhäusern den Willen der Post durchzusetzen. Auch das Innenministerium erhielt seinen Willen. Es drückte durch, dass die Rundfunkanstalten ihre Nachrichten nur von der staatlich kontrollierten DRADAG beziehen durften. Diese konnte auch Auflagennachrichten verbreiten, Meldungen also, die in jedem Falle ausgestrahlt werden mussten. Damit nicht genug, kontrollierte in jedem Funkhaus ein staatlicher Überwachungsausschuss die politischen Sendungen. Beiträge zu Kunst, Wissenschaft und Bildung zensierte dann der jeweilige Kulturbeirat. Es gab also einiges zu tun. Und so bot der Deutsche Rundfunk bald etwa 200 regierungsamtlichen Zensoren Lohn und Brot. Deren sorgfältige Arbeit löste natürlich nur die eine Seite des Problems. Sie bestimmte, was über den Sender gehen durfte. Doch sollte das so ohne weiteres jeder empfangen dürfen? Welche Sorgen die Post noch im Dezember 1923 plagten, macht ein Schreiben des Reichspostministers an die obersten Behörden deutlich.
Rücksichten der Staatssicherheit fordern, dass eine Überwachung darüber besteht, dass nur solche Landesbewohner Apparate im Besitz und in Betrieb haben, die nach den gesetzlichen Bestimmungen Funkstellen betreiben dürfen und ferner, dass die Inhaber von Funkempfangsapparaten auch nur das aufnehmen, was für sie bestimmt ist. Außerhalb dieser ordnungsmäßigen Verkehrseinrichtung ist eine Bewegung entstanden, die gegen das Regal des Reichs planmäßig vorgeht. Sie wird von Leuten geleitet, die erreichen wollen, dass der Funkempfang ganz allgemein zu beliebigen Zwecken freigegeben wird. Hierdurch würde, neben sonstigen Nachteilen, nicht nur die Einnahmequelle für das Reich zerstört, sondern auch die Gefährdung des öffentlichen Telegrafengeheimnisses sowie die Gefahr des Missbrauchs bei Putschen und Unruhen gegeben sein. Die Vorkämpfer dieser neuen Bewegung heben besonders hervor, dass viele Menschen an technischen Spielereien Vergnügen finden und dass man es ihnen nicht verwehren dürfe, sich solche Funkempfangsgeräte zu beschaffen. Es wird ganz offen dafür Propaganda gemacht. Es werden ganze Funkempfangsapparate sowie auch Einzelteile angeboten. Es wird gezeigt, wie man sich solche Einrichtungen selbst herstellen kann und wie man sie durch die Art des Aufbaus verbirgt und der Überwachung entzieht.
Angehörige dieser gefährlichen Bewegung sind uns übrigens im Verlauf der letzten halben Stunde schon einmal begegnet. Es sind die ehemaligen revolutionären Militärfunker. Welche Rolle spielten sie in den Anfangsjahren des Deutschen Rundfunks?
Nun, sie gaben das Heer der Funkamateure ab, die für die Verbreitung des Rundfunks nachher als die ersten Selbstbauer von Detektoren, also von Empfängern, von einfachen Empfängern eine Menge getan haben und die Vereine gebildet haben. Diese Vereine haben Blätter, Mitteilungsblätter, Bauanleitungen und so etwas veröffentlicht. Und dadurch wurde in der Bevölkerung sehr viel für das neue Medium geworben.
So sieht es der Medienwissenschaftler Winfried Lerck. Die Reichspost sah es anders. Nicht nur, dass die Radiobastler da in alle möglichen geheimen Nachrichtenverbindungen hineinhören konnten. Nein, selbst wenn sie das normale Programm einstellten, dann hörten sie schwarz. Ihre Geräte waren nicht angemeldet. Kein Wunder übrigens. Denn die Gebühr, die die Post für Genehmigung und Betrieb eines Empfängers verlangte, konnte kaum jemand bezahlen. Erst im April 1924 sank sie von jährlich 60 auf 24 Mark. Und auch die postalisch zugelassenen Radiogeräte der Industrie waren teuer. Schon ein einfacher Detektorempfänger kostete 70 Mark. Und mindestens 400 Mark musste man für ein ordentliches Radiogerät, ein Röhrengerät, hinblättern. Eine Summe, für die ein kleiner Angestellter damals etwa 2,5 Monate lang hätte arbeiten müssen. Und viele hatten überhaupt keine Arbeit. Also bastelte man sein Radiogerät selbst und zahlte der Post keinen Pfennig. Man hörte als Zaungast, wie es damals hieß. Dieser Sport, so Winfried Lerck, war weit verbreitet. Er konnte allerdings zum teuren Vergnügen werden, denn die Post zeigte Schwarzhörer an. Und die 1924 erlassene Notverordnung zum Schutze des Funkverkehrs bedrohte Bau und Betrieb illegaler Radioempfänger mit hohen Geldstrafen. Zugleich räumte sie Postbeamten das Recht ein, auf der Suche nach nicht angemeldeten Geräten sogar Wohnungen zu durchsuchen. All dies natürlich nur zum Schutze der Republik. Denn die Bastler hätten ja ein geheimes Nachrichtennetz aufbauen können. Das wollten jedoch die wenigsten. Sie trafen sich stattdessen öffentlich und ganz legal in Vereinen, um ihrem Hobby nachzugehen. Und zusammengeschlossen im deutschen Funkkartell durften diese schließlich auch die notwendigen Lizenzen für den Bau von Radiogeräten erteilen. So hatte die Post die Sache nämlich wieder unter Kontrolle. Nun gab es unter den Funkamateuren auch solche, die zwar kein geheimes Nachrichtennetz aufbauen wollten, denen das Basteln alleine aber zu wenig war.
Ich möchte einmal am Sender stehen und sprechen dürfen. Ohne Zensur. Ein einziges Mal. Eine Stunde nur. Hetzen und Hass und Feuer säen. Lasst einmal mich am Geräte stehen und nur einen Tag aus meinem Leben wahrhaft und nüchtern zum Besten geben. Nichts weiter. Es würde ein Wunder geschehen. Ich möchte die wütenden Fratzen sehen, der satten Bürger und lächelnden Spießer, der Jazz- und Rumba-Radau-Genießer, all derer, die an der Skala kauern, auf Hindenburg reden und Funkbrettel lauern, wenn's hieße, Achtung, Deutsche Welle, eine Arbeiterin spricht. Thema, die Hölle.
Sie wäre vermutlich zu Bruch gegangen, die undemokratische Rundfunkordnung der Weimarer Republik, wenn es nach den radiobastelnden Arbeitern gegangen wäre. Tausende von ihnen hatten sich bis 1924 dem Arbeiter-Radio-Club Deutschlands angeschlossen, einem Dachverband zahlreicher Gruppen, in denen sozialdemokratische und kommunistische Arbeiter sich für ein anderes Radio einsetzten. Sie wollten nicht nur zuhören, sondern selber senden. Denn am gegenwärtigen Programm kritisierten sie vor allem eines, dessen absolute Weltferne. Sendungen, die mit ihrer tatsächlichen, oft schwierigen und bedrückenden Situation nicht das Geringste zu tun hatten. So heißt es in ihrer Zeitschrift Neuer Rundfunk 1926.
Im Mittelpunkt steht die Musik. Es ist, als ob Musik das Zentrum vorstellt, um das das Leben in der Gegenwart kreist. Musik von der Symphonie, dem Kammerkonzert und der Oper bis zum Walzer, Salonstück oder Jazz der üblichen Nachmittagskonzerte und der Tanzunterhaltungen. Die Welt im Rundfunk kennt keine Probleme des Tages. Sie liegt abseits. Sie weiß nichts von sozialen und wirtschaftlichen Fragen.
Im Mittelpunkt stand also die Musik, und das klang dann zum Beispiel so. Solche Schlager hörten sicher auch die radiobastelnden Arbeiter ganz gerne. Aber nicht nur solche Schlager. Sie stellten sich ihr Programm etwas anders vor als die staatlich kontrollierten Macher in den Funkhäusern. und manchen Kreisen war das natürlich äußerst verdächtig. So schrieb die Zeitschrift Funk im April 1926:
Die Arbeiterradioclubs verlangen, wie aus verschiedenen Presseartikeln hervorgeht, die Erlaubnis von Radiosendern zu Versuchszwecken. Wird diese Erlaubnis einmal erteilt, so ist natürlich die Verwendung der Sender für kommunistische Propaganda und die Herstellung von Verbindungen innerhalb des Landes und mit dem Auslande zum Zwecke des Landesverrates im Ernstfalle zu erwarten.
Die Arbeiter wollten also eigene Sender. Doch war wirklich zu erwarten, dass sie diese Sender automatisch für kommunistische Propaganda verwenden würden? Wollten sie nicht einfach nur ein Medium, das die Probleme der Zeit ansprach und mehr Meinungsvielfalt zuließ? Vielleicht kam Kurt Tucholsky ihren Vorstellungen am nächsten, als er 1926 formulierte:
Was wir brauchen, ist der politische Rundfunk. Nun kann sich ja der Deutsche mit seiner universal ausgebildeten Fantasie alles vorstellen. Nur keine Demokratie des Alltags, also keinen Hyde Park, wo die Redner sämtlicher Farben sich heiser reden unter gütiger Assistenz eines Bobby, der freundlich lächelnd weiß, der Staat geht davon nicht unter. Im Gegenteil. Hier ist das Sicherheitsventil, das keine ungesunde Ansammlung von Dampf duldet. Das sollte der Rundfunk uns sein. Denkbar wäre, dass jede Partei, dass jede Geistesrichtung ihre Redner vorschickt, paritätisch verteilt, in anständiger Abwechslung. Wer nicht zuhören will, hängt ab. Es müssen nun nicht gerade Wahlreden im Rundfunk gehalten werden, und parlamentarische Bräuche wollen wir gewiss nicht abhören. Aber warum nicht Leonard Nelson und seine erbittertsten Gegner? Warum nicht einen Pazifisten und einen Militaristen, vielleicht vom Reichsarchiv einen, in öffentlicher Diskussion? Warum immer nur einen? Warum nicht beide?
Um die Meinungsfreiheit im deutschen Rundfunk durchzusetzen, wäre natürlich nicht unbedingt ein weiterer Sender nötig gewesen. Man hätte die bestehenden ja auch umgestalten und die Zensoren entlassen können. In dieser Frage war auch die Arbeiterradiobewegung selbst gespalten. So wollten ihre sozialdemokratischen Mitglieder eher auf die existierenden Rundfunkanstalten einwirken, deren Programme wollten sie in ihrem Sinne beeinflussen. Erfolge erzielten sie auf diesem Wege zum Beispiel in Leipzig beim Mitteldeutschen Rundfunk. Dort wurden 1926 sogenannte Volksabende eingeführt, in deren Verlauf auch politisch engagierte Schriftsteller auftraten. Und die im selben Jahr gegründete überregionale Deutsche Welle richtete eine Arbeiterfunkstunde ein. Die hieß aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit übrigens bald Erwerbslosenfunk. Die Mitglieder der Arbeiterradioclubs hörten sie oft gemeinsam, und zwar in sogenannten Abhörgemeinschaften, die anschließend über die Sendungen diskutierten. Für die Idee eines Arbeitersenders trat dann nur noch der kommunistische Freie Radiobund ein. Er war aus Gruppen entstanden, die der Arbeiterradioclub, er nannte sich später Bund, als zu radikal ausgeschlossen hatte. Der Wunsch, einen eigenen Sender zu errichten, blieb unerfüllt. Hatte überhaupt jemals die Aussicht bestanden, ihn zu verwirklichen? Dazu Professor Herbert Kundler.
Arbeiterbewegung mit Hilfe sozialdemokratischer Innenminister nicht doch hätte zum Zuge kommen können, ist heute schwerlich zu beantworten. Es fragt sich doch, wie viel Ausdauer und sagen wir mal Flexibilität und Sachkenntnis da eingebracht wurden. Die Arbeiterbildungsvereine, deren Mitglieder berufstätig waren, hatten ja nicht Zeit, etwa sich den ganzen Tag wie heutzutage eine potente Lobby darum zu bemühen.
Den radikalen Arbeitern, die das Radio nicht verbessern, sondern umkrempeln wollten, schrieb Egon Erwin Kisch 1930 das folgende Gedicht.
Achtung, 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 wir sprechen heute auf roter Welle. Wir funken jetzt von dieser Stelle unsere Verachtung gegen alle Mucker, gegen alle feigen Ducker, gegen süßlichen Kitsch mit Zucker. Achtung, 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 wir funken unsere Verachtung gegen alle Zensoren, die mit langen Ohren die Unzucht wachsen hören, aber in ihren leeren Köpfen nicht begreifen, dass die Massen reifen, die Dinge beim Namen nennen und erkennen, wie eine Gesellschaft am Hund ist, wie eine Gesellschaft Schmutz und Schund ist, in der Arbeitende frieren und hungern, indes die Faulen schwelgen und lungern, ohne dass ein Reichsgericht Zuchthaus dekretiert. Meine Herren Zensoren, spitzen Sie Ihre Ohren. Jetzt funken wir nur von dieser Stelle. Bald aber gehört uns die Rundfunkwelle. Unser werden die Länder sein. Unser werden die Sender sein. Dann funken wir Ihnen eins hinein. Dann wird Ihnen mulmig zumute werden. Vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.
Große Töne, doch dabei blieb es. Weshalb die Arbeiterradiobewegung in Deutschland nie eigene Programme oder gar Sender erhielt, schildert Herbert Kundler.
Es passte sicherlich sowieso nicht in die Zeit und man befürchtete im Zweifelsfall, dass der Rundfunk, den man unpolitisch haben wollte, auf diese Weise in die Parteienkämpfe, die ja in der Weimarer Republik mit ungeheurer Schnelligkeit und Härte tobten, einbezogen würde. Der Unterhaltungsrundfunk hat also doch nur sehr wenig politische Aussagen zustande gebracht und zustande bringen dürfen. Zu den Erfreulichkeiten gehört, dass auch ein konservativer Mann wie Herr von Bredow dafür sorgte, dass Hitler bis 1933 niemals im Rundfunk der ihm so verhassten sogenannten Systemzeit sprechen konnte.
So versuchte Hans Bredow also, sich noch eine Zeit lang gegen das aufziehende Unheil zu wehren. Noch war das möglich. Noch durften vor den Mikrofonen auch Künstler auftreten, deren Darbietungen schon wenig später als undeutsch verschrien waren. Künstler, deren Wirken angeblich die so geheiligte Volksgemeinschaft schädigte. Künstler, die den spießigen Nazis zu frech, zu schräg, zu ausgeflippt waren. Zu ihnen zählten auch die Comedian Harmonists. Sie schienen zu ahnen, was da auf Deutschland zukam.
Doch wie bald ist all diese Pracht entschwunden, die ein schöner Tag uns im Mai gebracht. Denn ein kalter Reif hat in nebelgrauen Stunden alles Grün vernichtet in einer Nacht. Längst schon sind verstummt alle Vöglein auf den Zweigen, auch die Falter tanzen nicht mehr ihre Leugen. Selbst die alten Bäume hüllen frierend sich in Schweigen. Und den kleinen Blümlein ist so traurig zumut. Da erkennt ganz leise, leise meine kleine Felixreise, bis die goldene Sonne strahlend lacht. Und die Blumen blühen wieder, auch die Wolken ziehen wieder, und vergessen ist die kalte Nacht. Freut euch, der Jugend, nutzt jede Stunde, wenn euch die Sonne strahlt im Mai. Sucht die Schönheit im Leben, steht nicht daneben, denn der Frühling geht ja doch so schnell vorbei.
Für das Radio war der Frühling der ersten Deutschen Republik schon 1932 vorbei. Sein Totengräber hieß Ernst Scholz, vormals Landrichter in Ratibor. Als hoher Beamter im Innenministerium war er zugleich Vorsitzender im Aufsichtsrat der DRADAG, jener staatlich kontrollierten Nachrichtenagentur, von der alle Funkhäuser ihre aktuellen politischen Meldungen beziehen mussten. Der eilfertige Scholz hatte sich 1932 noch flink auf die Seite der Nationalsozialisten geschlagen. Mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen bereitete er nun den Rundfunk zur Übernahme vor. Er wurde zum zweiten Rundfunkkommissar neben Bredow ernannt und als solcher erließ er verbindliche Richtlinien für die Programmgestaltung. Und nun sah sich auch Bredow gezwungen, zuzustimmen. Von den Blut- und Bodenphrasen der Nazis unterschieden diese Richtlinien sich kaum noch.
Der Deutsche Rundfunk dient dem deutschen Volke. Seine Sendungen dringen unablässig in das deutsche Haus und werden in der ganzen Welt gehört. Dieser Einfluss auf Volk und Familie und die Wirkung im Ausland verpflichten die Leiter und Mitarbeiter zu besonderer Verantwortung. Der Rundfunk arbeitet mit an den Lebensaufgaben des deutschen Volkes. Die natürliche Einordnung der Menschen in Heimat und Familie, Beruf und Staat ist durch den Deutschen Rundfunk zu erhalten und zu festigen. Der Rundfunk spricht darum, die Hörer nicht nur als Einzelmenschen, sondern auch als Glieder dieser natürlichen Ordnungen des Volkes an.
Widerstand gegen die neuen Rundfunkpläne gab es nur vereinzelt. Heftig wehrte sich nur die sogenannte Freie Funkzentrale, in der sich 1932 Arbeiterradiobund und Gewerkschaften zusammengeschlossen hatten. Gegen die Diktatur im Rundfunk hieß ihre Parole. Doch ihre Protestveranstaltungen und Aufrufe allein konnten die verhängnisvolle politische Entwicklung natürlich nicht stoppen. Winfried Lerck schildert warum.
Im großen Zusammenhang hat ja die historische Forschung gezeigt, dass auf vielen Lebensgebieten die Weimarer Republik so ja, so labil war, dass manches den Nazis in den Schoß fiel. Dass die Institutionen noch nicht demokratisch reif genug waren, dass die Parteien schwach waren, dass also die erste Deutsche Republik so labil war, dass sie im Grunde entweder wie ein reifer Apfel den Nazis zufiel und an manchen Stellen, wo besonders konservative Kräfte waren, ihnen, den Nazis, die Institutionen angeboten wurden nachgerade. Und man könnte sagen, so war es im Kleinen auf dem Lebensgebiet, auf diesem publizistischen Gebiet des Mediums Rundfunk so, dass die konservative Rundfunkreform von 1932 das Medium so zugerichtet hat, wie man sagen könnte, indem ein Rundfunkkommissar des Innenministers eingestellt wurde neben dem Rundfunkkommissar des Postministers, in dem Ausländer aus ihren Stellen verjagt wurden, in dem auch bereits Juden aus ihren Stellungen verjagt wurden, in dem Programmaufsicht verschärft wurde, in dem der private Anteil an den Rundfunkgesellschaften reduziert und der Staat, sprich die Post, sich aufmachte, alle Geschäftsanteile der einzelnen Rundfunkgesellschaften an sich zu ziehen, also das Medium zum Staatsmedium zu machen. Und der Vorgang war noch gar nicht abgeschlossen, aber er hatte eine eindeutige Richtung auf einen wirklichen Staatsrundfunk, als die Nazis kamen und die brauchten nur zuzugreifen.
Den Deutschen Rundfunk zu überwältigen, das wurde den Nazis leicht gemacht. Auch das Selbstverständnis verantwortlicher Radiomacher dieser Zeit dürfte dazu beigetragen haben. Jene Leute, die den unpolitischen Rundfunk wollten. Ein Radio also, das sich überparteilich gab und echten Meinungsstreit gar nicht zuließ. Ein Radio, das seine inzwischen 4 Millionen Hörerinnen und Hörer meist nur als passive Empfänger, als Konsumenten betrachtete. Diese Situation hatte Bertolt Brecht im Auge, als er 1932 seine Radiotheorie entwickelte. In diesem Aufsatz machte Brecht den Vorschlag, den Rundfunk umzufunktionieren.
Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.
Im Deutschland des Jahres 1932-33 hatten Brechts Ideen natürlich keine Chance, jemals verwirklicht zu werden. Denn sein Radio hätte den neuen Herren womöglich gefährlich werden können. Das war Radio von unten, eine etwas andere Geschichte des Rundfunks. Die Redaktion hatte Martin Wott und in der Technik saß der Hennes. Nächste Woche um dieselbe Zeit Radio im Widerstand.